Liebe Brüder und Schwestern, der Sonntag Rogate ruft uns ins Gebet. Und so lautet der Titel der Predigt heute Morgen: Vollmächtige Beter gesucht. In einer schweren Schicksalsstunde seines Volkes trat Mose mit Gebet und Flehen für sein Volk ein und durfte erleben, dass der barmherzige und gnädige Gott dieses Gebet erhört hat. Wir hören auf Gottes Wort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 1 bis 14. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Amen. Drei Punkte habe ich Ihnen mitgebracht. Vollmächtige Beter wissen um die Sogkraft des Götzendienstes. Vollmächtige Beter wissen um die Gefahr des Gerichts. Und vollmächtige Beter wissen um Gottes Vergebung in Christus. Das Erste: Vollmächtige Beter wissen um die Sogkraft des Götzendienstes. Mose ist auf den Berg Sinai hinaufgestiegen. Das Volk musste unten am Fuße des Berges warten. Und Mose war dort 40 Tage im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, um dort das Gesetz, die 10 Gebote zu empfangen. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, da sammelte es sich gegen Aaron und sprach: Auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. 6 Wochen, 40 Tage hatte das Volk gewartet. Und dann kam die Angst: Wer führt uns aus dieser Todeswüste heraus? Was ist, wenn der Mittler Mose, der Mittler zwischen Volk und Gott, tot ist? Und in dieser Situation, aus dieser Angst heraus, kommt der Ruf nach einem Götterbild: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Israel ruft nach einer irdischen Abbildung des allmächtigen Gottes, das vor dem Volk hergetragen werden kann, damit es aus der tödlichen Wüste herausfindet. Und Aaron, er erweist sich als schwacher Führer, der sich dem Druck der Masse beugt. Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter, bringt sie zu mir. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Währenddessen Mose auf dem Berg die 10 Tafeln, auf denen steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Mach dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von dem, was im Himmel ist und auf der Erde und im Wasser unter der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Warum ein Stierbild? Die Israeliten kannten die Stierbilder aus den ägyptischen Kulten. Und jetzt wollten sie so etwas auch haben. Aaron und das Volk bemänteln diesen Götzendienst, indem sie sagen: Das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Morgen ist es Herrnfest. Jahwe wird hier genannt, aber manifestiert in einem goldenen Kalb. Um als Fürbitter für sein Volk beten zu können, muss Mose zunächst in diesen Abgrund des Götzendienstes hineinblicken. Gerade einmal 40 Tage hat es gedauert und schon opfert das Volk einem goldenen Götzen. Ahnen wir die Sogkraft des Götzendienstes? Und wenn wir vollmächtig beten wollen, dann müssen auch wir in den Abgrund dieses Götzendienstes, dieses Soges des Götzendienstes schauen. Und da reicht eigentlich ein Blick in unser eigenes Herz. Und dann wissen wir um die Sogkraft des Götzendienstes auch bei uns. Der Mensch damals im Sog des Götzendienstes, der Mensch heute. Wir haben ja den Ewigkeitshorizont vollständig verloren und aus dem öffentlichen Leben verbannt. Und wenn das geschieht, wenn ein Volk keine Ewigkeit mehr hat, dann konzentriert sich die ganze Sogkraft des Götzendienstes auf das Irdische. Wir machen uns keine goldenen Kälber. Und doch suchen wir das Göttliche im Sichtbaren, im Greifbaren. Das menschliche Herz sucht das Unendliche im Endlichen. Es kann nicht anders. Calvin hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Immer wieder produziert es Götterbilder. Und Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wir alle wissen, wie schnell wir unser Herz an die irdischen Dinge hängen. Ich möchte drei Götzen vorstellen, die unsere Zeit etwas umreißen oder zeigen, was los ist, auch mit uns selbst. Ich nenne als ersten den Gesundheitsgötzen. Gesundheit und medizinischer Fortschritt sind wichtig. Jesus selbst hat geheilt und der Herr sagt, ich bin dein Arzt. Aber die Corona-Krise offenbart, dass unser Leib, dieses eine Leben, was wir haben, zum letzten geworden ist. Wir ordnen doch zurzeit unser ganzes gesellschaftliches, kulturelles, politisches, wirtschaftliches, auch kirchliches Leben diesem einen Ziel unter, diesen Leib noch etwas länger in dieser Welt leben zu lassen. Und wenn wir das tun, dann wird der Leib und dieses Leben zum Letzten und wir fangen an, um uns selbst zu tanzen und um unseren Leib und um unsere Gesundheit, es wird zum Götzen. Jesus sagt, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Wir sind doch mit Leben und Sterben in Gottes Hand. Ein zweiter Götze, der Klimagötze. Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung sind wichtig. Das ist gut, das ist schon von Adam und Eva her so. Und es ist gut, wenn wir das auch tun. Aber zurzeit sehen wir, dass der Schutz des Klimas und die Rettung des Planeten zu einem goldenen Kalb wird. Wir haben anscheinend verlernt zu glauben, dass diese Schöpfung Gottes Schöpfung ist. Dass er selbst der Erhalter dieser Schöpfung ist. Und dass er auch den letzten Tag dieser Schöpfung bestimmt hat. Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Und noch ein dritter, der Selbstbestimmungsgötze. Auch ich habe diesem Götzen gedient und habe den Tanz um mich selbst getanzt. Der autonome, also der selbstbestimmte Mensch, er will kein Gebot und er will keinen Gott. Er will selber entscheiden über seine sexuelle Identität und Orientierung. My body, my choice. Ob das Kind im Mutterleib überlebt, das entscheidet das Ich. Selbst den Todestag wollen wir heute selbstbestimmt festlegen. Aber der Herr sagt am Sinai, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er bestimmt. Er ist der göttliche Gesetzgeber. Das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Jeder Mensch, wir alle, wir stehen alle in diesem Sog. Und darum müssen wir wissen. Und nur einer kann uns aus diesem Sog herausreißen. Und das ist das Geniale und das Gnädige bei Gott, dass er uns in diesem Sog und in dieser Not sieht. Er sieht, dass wir diese Sehnsucht haben, das Göttliche im Hier und Jetzt erleben zu können, sehen zu können. Wir wollen einen Gott sehen, der uns aus der Wüste des Todes herausführt. Und darum sendet er seinen Sohn in diese Welt, aus der Ewigkeit, in unsere Zeit. Gott wird Mensch. So genial, so gnädig ist unser Gott. Der Apostel Johannes schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist. das beim Vater war und uns erschienen ist. Jesus kommt aus der Ewigkeit des Vaters in unsere Zeit hinein und wird Mensch. Ein Gott, der uns aus der Todeswüste herausführt. Jesus, der am Kreuz stirbt für unsere Sünden, für den Sog, in dem wir stehen, des Götzendienstes, und der aufersteht von den Leben, der aufersteht von den Toten und uns ins Leben führt. Jesus sagt zu Philippus, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist das Wunder der Gnade Gottes, dass er in Jesus den Ewigkeitshorizont hier unter uns sichtbar macht. Um für sein Volk beten zu können, musste Mose zuerst in diesen Abgrund des Götzendienstes sehen. Ihm musste die geistliche Not seines Volkes vor Augen geführt werden. Wie radikal das menschliche Herz in diesem Sog steht und sich nicht wehren kann dagegen, sondern hineingerissen wird in den Götzendienst. Und wenn wir vollmächtig beten wollen, dann müssen auch wir das wissen, über uns selbst und über die Menschen um uns herum. Das zweite, vollmächtige Beter wissen um die Gefahr des Gerichts. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Es ist ganz interessant, wie Gott hier das Possessivpronomen wechselt. Es ist auf einmal nicht mehr mein Volk, sondern dein Volk. Denn in Ägypten, wenige Kapitel vorher, da sagte Gott noch, wir können es nachlesen, Kapitel 7, Vers 26, da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao und sage zu ihm, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Und nun sagt der Herr, geh, steig hinab, denn dein Volk, Mose, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Und das ist eine Distanzierung Gottes von seinem Volk. Und damit wird sozusagen das Gericht vorbereitet, das dann ausgesprochen wird. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dies Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Dieses Volk, ein Volk mit steifen Nacken, das sich nicht beugen will unter die Gebote Gottes. Es soll vollständig verzehrt und vernichtet werden. Ein Zeitsprung. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. So hat es Heinrich Heine einst gedichtet. Raubt es uns den Schlaf, dass wir in einem Land leben, in dem die Verlängerung des leiblichen Lebens wichtiger zu sein scheint, als das ewige Leben zu gewinnen? Raubt es uns den Schlaf, dass die Rettung des Klimas wichtiger zu sein scheint, als den Völkern der Erde das Evangelium von Jesus Christus zu bringen? Raubt es uns den Schlaf, dass eine Pfarrerin im Wort zum Sonntag zu bester Sendezeit nicht vom Blut Jesu redet, das uns gegen den tödlichen Sündenvirus immunisiert, sondern die angeblichen Segnungen genetischer Impfstoffe preist? Raubt es uns den Schlaf, dass Pfarrer, wie jetzt bei Hildesheim geschehen, von ihrer eigenen Kirchenleitung gemaßregelt werden, weil sie sich für die Geltung des im Schöpfungsbericht verankerten Eheverständnisses einsetzen? Raubt es uns den Schlaf, dass wir in einem Land leben, in dem täglich Corona-Todeszahlen verkündigt werden, aber es niemanden zu interessieren scheint, dass wir an jedem Werktag 400 Kinder im Mutterleib töten. 100.000 Kinder im Jahr, laut Statistischem Bundesamt, und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich doppelt so hoch. 56,3 Millionen Abtreibungen weltweit jährlich. Es ist mit Abstand die häufigste Todesursache der Welt. Wo sind die Relationen geblieben? Denke ich an Deutschland in der Nacht. Ich sage euch ganz ehrlich, in den letzten Monaten kommt mir immer wieder 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12 in den Sinn. Dort heißt es, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Mose sah ein gerichtsreifes Israel. Was sehen wir heute, wenn wir in unser Land schauen, wenn wir in die Welt schauen? Es steht die Gefahr da, dass Gottes Gericht und sein Zorn mit voller Wucht zuschlägt. Dieser Satz, den Gott über Israel am Sinai ausspricht, der gilt doch auch den Völkern der Welt. Wir sind doch nicht besser als Israel. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Und Gottes Wort warnt uns ja im Neuen Testament mit großer Eindringlichkeit vor dem kommenden Gericht. Noch einmal 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird. Und er kommt. Jesus kommt. Und was bedeutet das für die Menschen, die darauf nicht vorbereitet sind? Es bedeutet ewige Verlorenheit und Verdammnis. Es ist die Hölle. Auf die Wiederkunft dieses Herrn nicht vorbereitet zu sein. Reinhold Schneider dichtete im Jahr 1936, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag. Allein den Betern kann es noch gelingen. Mose wusste das, als er sich vor dem Herrn niederwarf und flehte, dass das Gericht aufgehalten wird. Beten Sie mit. Vollmächtige Beter, das ist jetzt das dritte, wissen um Gottes Vergebung in Christus. Was tut nun dieser Mose, als er sein Volk im Sog des Götzendienstes sieht? Was tut er, als er hört, dass die Vernichtung des Volkes beschlossen ist beim Herrn? Er hätte sich ja auch die Hände reiben können und sagen können, ah, ich habe es ja gerade gehört, das Volk wird vernichtet und aus mir wird ein großes Volk gemacht werden. So hat Gott es gesagt. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Aber nichts dergleichen. Er sucht nicht seinen Vorteil, sondern er sucht die Rettung seines Volkes. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Er beruft sich auf den Auszug aus Ägypten und erinnert Gott an diese Großtat, dass er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, das Meer geteilt hat und sie herausgeführt hat aus der Sklaverei. Und wenn wir beten, dann bringen wir vor unseren Herrn diese Großtat der Liebe Gottes am Kreuz von Golgatha, wo er für unsere Sünden starb und wo er auferstanden ist von den Toten, die Sünde, den Teufel, die Hölle, zu besiegen, das Gericht auf sich zu nehmen. Wir erinnern den Herrn im Gebet an diese Großtat der Erlösungsliebe Gottes. Ein zweites, was Mose betet. Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn. Lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Und so dürfen auch wir beten. Kehre dich ab von deinem Zorn. Richte nicht, sondern sei ihnen gnädig. Es geht doch um deine Ehre, Herr. Soll denn der Teufel sich ins Fäustchen lachen und sagen, die Hölle ist voll geworden? Nein, Herr, es geht um deine Ehre. Rette sie. Öffne ihnen die Augen für das, was Jesus für sie getan hat. So dürfen auch wir beten, wie Mose gebetet hat. Und Mose macht noch ein drittes. Er erinnert den Herrn an seine Zusagen in seinem Wort. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und das ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Mose betet auf der Grundlage der Zusagen Gottes. Und sagt, hier, du hast es doch geschrieben, dass du gnädig sein willst, dass du erretten willst, dass du nicht willst, dass die Menschen verloren gehen in Ewigkeit, sondern du willst, dass sie gerettet werden. So dürfen auch wir beten und an diese Zusagen in seinem Wort erinnern und diese Zusagen im Gebet vor Gott aufsteigen lassen, dass er nicht richtet und vernichtet, wie es sein Recht ist, sondern dass er auf das Kreuz blickt, an dem sein Sohn für unsere Sünden starb und rettet. Mose wird zum Mittler zwischen Israel und dem heiligen Gott. Mose tritt in den Riss, der sich zwischen dem Volk und Gott aufgetan hat, und er fleht um Gnade. Und diese Fürbitte, dieses Flehen Mose, das wird erhört. Der letzte Vers in unserem Abschnitt. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. So ist der lebendige Gott. Er will vergeben. Er will gnädig sein. Aus der Perspektive der Ewigkeit gesehen, sieht der heilige Gott den flehenden Mose zugleich mit seinem Sohn, der 1500 Jahre später am Kreuz sterben wird. Er sieht sie gleichzeitig, diesen Mittler damals und diesen Mittler Jesus, der zwischen Gott und Mensch vermittelt, sie wieder zusammenbringt, in den Riss springt und der am Kreuz ausruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Gott die ganze Weltgeschichte vorherbestimmt hat und das Ende kennt, zählt dann unser Gebet überhaupt irgendetwas? Ist es nicht egal, ob ich bete oder schweige? Und das hören wir hier in aller Deutlichkeit. Nein, es ist nicht egal, ob du betest oder nicht. Es ist nicht egal, ob du auf die Knie gehst und ausrufst zu dem Herrn: Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen. Denn wir hören es hier ganz klar: Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und das soll uns heute Morgen Mut machen. Das soll uns heute Morgen Mut machen, zu beten und zu flehen, dass der Herr gnädig ist und Menschen nicht in Ewigkeit verloren gehen, dass er eingreift und dass er unseren Mitmenschen um uns herum in unserem ganzen Land die Augen öffnet für die Wahrheit des Evangeliums. Für die Wahrheit, dass Jesus der Retter ist, der einzige Retter und Mittler zwischen Gott und den Menschen. In 1. Timotheus 2, da hören wir diesen Fürbitte-Auftrag in den Versen 1 bis 6, Kapitel 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Beten Sie mit intensivem Flehen und Gebet für die Menschen in unserem Land, für die Obrigkeit, für die Kanzlerin, für die Minister, für die Abgeordneten, für alle Menschen, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, Verwandten, Freunde, auch die Feinde. Flehen Sie, dass Sie gerettet werden aus Götzendienst und Gericht. Flehen Sie, dass Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Flehen Sie, dass Sie in Jesus Christus den einzigen Mittler finden, der uns mit Gott versöhnt und der allein uns das ewige Leben in Gottes Gegenwart schenken kann. Und wir flehen und beten, dass dieser Satz noch für viele Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gültig wird. Da gereute den Herrn das Unheil, dass er seinem Volk zugedacht hatte. Allein den Betern kann es noch gelingen. Mose wusste das. Beten Sie mit. Vollmächtige Beter wissen um die Sogkraft des Götzendienstes. Vollmächtige Beter wissen um die Gefahr des Gerichts. Und vollmächtige Beter wissen um Gottes vergebende Gnade in Jesus Christus. Amen.